Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zum dritten Teil der kleinen Miniserie über künstliche Intelligenz in der Raumplanung. In der Serie habe ich bislang mit Paul Meirath über den Einsatz von KI bei der Stadt Zürich zwischen Innovation und Verantwortung gesprochen. Und in der letzten Folge habe ich dann mit Petra Hurtado über KI im Trend Report for Planners der American Planning Association gesprochen. Also wie man mit der Zukunft für die Zukunft plant. Wenn ihr diese Folgen noch nicht gehört habt, hört sie euch auf jeden Fall an. Es gibt spannende Einblicke aus Zürich, der angeblich smartesten Stadt der Welt, und Einblicke, wie die American Planning Association die Technologien sieht, die auf uns zukommt und wie sie die Raumentwicklung prägen werden. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie KI mit dem Raum umgeht, was KI mit dem Raum macht und wie es die Raumplanung verändert. Hierzu darf ich Annette Spellerberg und Stefan Höfken begrüßen. Annette Spellerberg ist Professorin für Stadt- und Regionalsoziologie an der RPTU Kaiserslautern-Landau und Stefan Höfken ist Leiter Digitalisierung bei der Tegel Projekt GmbH in Berlin. Wir werden also einen wissenschaftlichen und einen praxisgeprägten Fokus auf das Thema KI einnehmen. Annette, Stefan, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Danke für die Einladung.
Ihr beschäftigt euch beide in eurer Arbeit mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und ihr seid beide auch Mitglieder eines Arbeitskreises zu künstlicher Intelligenz in der Raumentwicklung der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gesellschaft der ARL. Und Annette, du leitest diesen AK ja auch zusammen mit Klaus Beckmann. Ich selber bin auch Mitglied in dem AK und die weiteren Kolleginnen und Kollegen aus dem Arbeitskreis verlinke ich dann gern in den Shownotes. Sie kommen aus Planung, Verwaltung und Forschung aus dem Dachraum, also aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. So, aber nun steigen wir doch ein. Wie beeinflusst KI den Raum und wie verändert ist die Planung. Stefan, du bist Leiter Digitalisierung bei der Transformation des Flughafen Tegels. Ich gehe davon aus, ihr setzt KI bei der Transformation ein. Kannst du mal skizzieren, wie ihr das einsetzt und vielleicht für diejenigen, die die Transformation vom Flughafen Tegel nicht so kennen, noch so ein paar Beschreibungen drumherum, was ihr eigentlich macht, was euer Auftrag ist?
Genau, wir sind die Tegel Projekt GmbH und wir haben den Auftrag als städtische Gesellschaft, den ehemaligen Flughafen Tegel umzuentwickeln zu einem nachhaltigen Stadtquartier, das auch smart sein soll und sozusagen Platz für 20.000 Arbeitskräfte schaffen wird und bis zu 10.000 Personen, die dann später mal dort leben werden. Und diese Transformation, da sind wir als Entwicklungsgesellschaft für verantwortlich. Wir werden dort nicht selber hauptsächlich bauen, aber wir bereiten sozusagen den ganzen Weg, die ganzen Infrastrukturen und teilweise auch die Gebäude eben dafür vor, dass diese Quartiersentwicklung dort stattfinden kann. Das heißt, wir haben verschiedenste Fachplaner bei uns, vom Hochbau über Infrastrukturplanung, Freiraumplanung und natürlich dann auch die Digitalisierungsthemen. Und wo wir jetzt KI einsetzen, ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt sozusagen schon im vollen Umfang KI einsetzen, aber wo wir es zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir Luftbildaufnahmen von Kollegen haben, die hier mit Drohnen wöchentliche Befliegungen machen, die sehr hochauflösend sind. Und da ist es natürlich das Thema, dass nicht jeder, der auf dem Gelände ist, gesehen werden möchte. Wir haben auch eine Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände und deswegen haben wir gesagt, wir möchten diese Bilder auch anonymisieren. Das heißt, wenn wir die Bilder mal rausgeben, dann sollen diese Bilder soweit möglich anonymisiert sein. Und da haben wir zum Beispiel mit dem ITDZ zusammen, dem IT-Dienstleister des Landes Berlins, angefangen, eine KI zu entwickeln, oder zu trainieren, nicht die KI zu entwickeln, aber diese KI zu trainieren, um unsere Luftbilder von Personen, aber auch Fahrzeugen dann sozusagen zu bereinigen oder zumindest diese Objekte dann auch unscharf zu stellen. Und damit wollen wir sozusagen Datenschutz gewährleisten im Sinne der Personen und eben dann die Weitergabe dieser Luftbilder erleichtern. Dafür haben wir eine KI im Einsatz. Wo wir sonst auch noch KI einnutzen, ist es zum Beispiel bei der Detektion von Pflanzenarten. Auch da wird eine KI trainiert, um verschiedene Pflanzenarten auf dem Gelände zu identifizieren, um damit dann langfristiges Monitoring über Pflanzenwachstum, auch invasive Arten, aber einfach auch die Veränderungen auf dem Gelände langfristig zu tracken, monitoren und damit dann eben auch gucken, wie wir den Freiraum dann auch entwickeln. Das machen wir mit der landeseigenen Gesellschaft Grün Berlin zusammen. Und vielleicht noch als drittes Beispiel, da sind wir jetzt nicht direkt als Team involviert, aber es gibt halt auch Unternehmen, die auf dem Gelände fahren, die autonom fahrende Fahrzeuge erproben und die nutzen natürlich dann auch KI, um hier diese Entscheidungen über die Fahrzeuge oder auch die Datenauswertung lassen sie dann über KI laufen. Das sind so verschiedenste Anwendungsfälle, wo wir dann KI eben einsetzen.
Also jetzt schon aktiver Einsatz von KI und wenn ihr das neue Quartier, das Schumacher-Quartier, soll ja als smartes Quartier geplant werden. Was ist denn da angedacht, mit KI zu erledigen oder zu unterstützen?
Na, wir sehen die Möglichkeit natürlich im Mobilitätsbereich, dass da zumindest die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten werden, dass die KI im Einsatz haben werden, um eben dann die People Mover, die autonomen Shuttlebusse, die hier fahren sollen, dass wir die entsprechend, da die KI im Einsatz ist, um die Fahrentscheidungen zu treffen oder zumindest auch da die Daten sinnvoll zu prozessieren. Dann wird es vielleicht auch KI geben, zum Beispiel bei der Detektion von Vogelstimmen und da sozusagen zu lernen, weil wir Animal-Aided Design haben. Das ist sozusagen ein Anspruch, mit dem wir versuchen, dann eben auch das Wachstum und die Artenreichtum zu nutzen. Dann im Bereich der Energieversorgung, da wird dann KI auch vielleicht zum Einsatz kommen, weil wir da natürlich dann versuchen, Energieprozesse zu optimieren und da dann auch lernende Systeme und Prognosen dann sozusagen hilfreich sind, um Entscheidungen besser zu treffen und da die Systeme auch effizienter zu gestalten. Ansonsten ist es allerdings so, dass wir jetzt noch nicht so einen ganz klaren Fahrplan haben, wo überall KI eingesetzt wird. Wir werden dieses Jahr eine KI-Strategie schreiben, werden versuchen, da nochmal die großen Richtlinien für uns zu definieren, welche Arten von KI wollen wir nutzen, was sind denn KI-Systeme, die wir vielleicht auch ablehnen und wo würden wir den Schwerpunkt sehen für die Nutzung von KI. Und das wird dann im Laufe dieses Jahres eben auch insbesondere angeregt durch den Expertenkreis, Arbeitskreis hier aus der AAL passieren.
Und was erwartet ihr euch vom Einsatz von KI? Warum setzt ihr diese Technologie ein?
Also vereinfacht gesagt ist es die Effizienzgewinnung, dass wir sozusagen aus Entscheidungen schneller treffen können, dass wir auch aus Informationen, die wir haben, bessere Ergebnisse rausziehen können oder dass wir eben auch große Datenmengen, die es dann auch gibt, besser prozessieren können, um damit dann auch wieder eine datenbasierte Entscheidung ableiten zu können. Das ist das, was wir uns von KI erhoffen. Ich weiß nicht, die Erfahrungen, die wir auch in Hamburg, da hatte ich auch mal gearbeitet, die da gemacht wurden, ist, dass auch KI-Systeme, Assistenzsysteme helfen, Routine arbeiten, nicht unbedingt nur zu ersetzen, aber zumindest zu unterstützen und dass da eben Möglichkeiten bestehen, auch Prozesse wirklich dann zu beschleunigen, weil sozusagen auch die Wissensbasis, auf der man aufsetzt, eben durch KI besser vorbereitet, vielleicht auch umfangreicher ist und die wollen wir natürlich dann nutzen.
Das heißt, ihr setzt KI ja schon umfangreich ein und du hast skizziert, wie ihr es weiter einsetzen wollt. Wie seid ihr an den Stand gekommen, mit KI umgehen zu können, euch von der Organisation her so auszurichten, dass ihr Testfeld, autonomes Fahren und Ähnliches dann auch bereitstellen könnt? Wie seid ihr gestartet mit dem Thema?
Zum einen ist dieses Projekt, das wir haben, die Entwicklung des ehemaligen Flughafen Tegels, die ist ein Innovationsort und ein Reallabor. Das ist auch unser Auftrag. Wir sollen hier neue Dinge auch ausprobieren, die in anderen Städten, Kommunen, Projekten auch nachgenutzt werden können. Und da liegt es dann natürlich auf der Hand, dass wir auch da mit neuen Entwicklungen technischer Innovationen uns beschäftigen und die auch dann entsprechend nutzen wollen. Das ist sozusagen der eine Weg. Der andere ist natürlich, dass wir nicht alles selber machen. Ich hatte ja auch gesagt, viele von den KI-Projekten, gerade das autonome Fahren, das sind ja nicht wir als Tegel-Projekt selber, sondern das sind dann entweder Unternehmen oder auch Forschungsinstitutionen, die hier auf dem Gelände sich ansiedeln und entsprechend damit Dinge erproben und hier eine Testfläche haben, explizit ausgewiesen, um diese Dinge auch dann zu untersuchen und damit Erfahrungen zu sammeln. Das heißt also einerseits wir als Gesellschaft, als Innovationstreiber und zum anderen dann eben das Zusammenwirken mit vielen Fachexperten und Institutionen, die uns da unterstützen oder einfach die Fläche nutzen und Fläche bekommen, um diese Dinge hier auszuprobieren.
Also eigentlich beste Voraussetzung, neue Technologien wie KI nicht nur zu testen, sondern dann auch real einsetzen zu können. Annette, jetzt schaue ich die Regional- und Stadtsoziologin an. Haben alle Städte, haben alle Projekte diese guten Startvoraussetzungen?
Eigentlich nicht oder eingeschränkt, weil die Städte sind organisiert. Tegel ist ja tatsächlich Reallabor und kann bei Null starten. Das heißt, es wird neu gebaut, die Infrastrukturen werden neu entwickelt, die Akteure treten auch neu zusammen. Also das heißt, dass man in diesem Reallabor tatsächlich mit Wirtschaft, Wissenschaft, Unternehmen, auch der Stadt selbst ganz neue Kooperationen finden kann, ganz neue auch Umgangsformen und Organisationsstrukturen vor allen Dingen. Und in den Städten sind die Verwaltungen eingespielt, die Strukturen liegen vor, die Infrastrukturen sind verbaut, die Netze sind vorhanden und dort KI einzusetzen ist natürlich dann deutlich schwieriger und häufig passiert es auch tatsächlich in Reallaboren oder in Experimenten, in den Smart City Projekten. Und dass KI im Regelbetrieb in den Städten Einzug hält, geschieht sehr langsam gerade. Also im Bereich der Verkehrssteuerung zum Beispiel, Ampelschaltung oder im Bereich der Sensorik für Grünpflanzen, automatisierte Bewässerungssysteme, vielleicht auch sowas wie ein Chatbot bei den Bürgerdiensten, Datenmanagementsysteme, die ersten Rechnungslegungen. Also das heißt, langsam hält KI Einzug. Vielleicht auch zum Teil unbewusst, also wenn ChatGPT in der Verwaltung eingesetzt wird, dass das gar nicht so sehr mit künstlicher Intelligenz in Verbindung gebracht wird, sondern als hilfreiches Instrument, was gerade weiterentwickelt wurde. Und dass es ein vielleicht unbewusster Prozess ist im Regelbetrieb, außer in Experimenten, Reallaboren, in den auch durch Wissenschaft häufig gestützten Prozessen.
Und wie ist es nach deine Erfahrung, sind das eher die großen Städte, die sich Reallabore und dann den Wechsel vom Reallabor in das Verwaltungshandeln, die das leisten? Oder sind das auch kleine und mittlere Städte?
Also die großen haben natürlich einen Vorsprung. Die haben spezialisiertes Personal, also Digitalisierungsabteilungen zum Beispiel. Die haben auch einen größeren finanziellen Spielraum, haben von daher bessere Startchancen, also haben vielleicht auch Strategien entwickelt. Stefan hat es schon angesprochen, also KI-Strategien. Die Mittelstädte setzen aber KI auch zunehmend ein. Also wir haben Interviews gemacht in Mittelstädten und was sich so langsam durchsetzt, sind eben Verkehrssteuerungsmaßnahmen zum Beispiel oder die Aktenbearbeitung. Oder die Sensorik oder das Fahrzeug, was Straßenzustände erhebt, die dann zu automatisierten Prozessen führt, zur Mängelbeseitigung. Also das heißt, KI nimmt Einzug, vielleicht auch am ehesten noch im Verkehrssektor, also Mobility on Demand, die Flexlines und wie sie heißen, die jetzt eingeführt werden, basieren ja auch auf KI. Optimierte Flotten, Fahrzeuge, optimierter Personaleinsatz, optimierte Routenführung im laufenden Betrieb, beständiges Lernen, was ja, finde ich, ausgezeichnet funktioniert. Also auch dort ist KI im Spiel, ohne dass vielleicht in den Kommunen selbst das als KI-Projekt läuft. Also das heißt, um die Frage nochmal so präziser zu beantworten, häufiger in großen Städten, also auch weil dort die Kooperation zwischen Wissenschaft, die sehr häufig noch beteiligt ist, Wirtschaft plus Stadt einfacher zu organisieren ist als in Mittelstädten, die aber auch auf dem Weg sind. Und ein Grund dafür ist, um das auch anzusprechen, ist die Datenverfügbarkeit. KI basiert auf großen Datenmengen, die auch in großen Städten besser aufbereitet vorliegen, in größerem Umfang und in Mittelstädten auch wegen des Personaleinsatzes auch eine Herausforderung darstellen.
Nee, das ist klar. Das KI ohne Daten ist nicht vorstellbar. Und da sind dann die Städte im Vorteil, die das Thema schon früher angegangen haben. Gibt ja auch Beispiele von Mittelstädten. Ich habe jetzt beispielsweise Landsberg im Kopf, die das schon sehr früh angegangen haben, auch mit eigenen regelmäßigen Befliegungen immer wieder selber Daten besorgen. Aber das ist sicher ein Kernthema, wie man mit Daten umgeht und Daten auch aus den unterschiedlichen Verwaltungssilos letztendlich auch zugänglich macht für KI, aber auch für weitere Anwendungen. Stefan, wenn ich es richtig im Kopf habe, habt ihr eine eigene Datenplattform für die, ich weiß jetzt nicht, Tegel-Projekt GmbH, Schumacher-Quartier oder sonst wie erarbeitet für diesen Datenaustausch, die auch als Open Source vorliegt?
Genau, so ist das. Ja, wir haben diese Datenplattform eben genau mit dem Ziel aufgebaut, dass wir das Datenmanagement für diese, würde ich jetzt eher sagen, Smart City Anwendungen eben organisieren müssen. Das heißt, wir kriegen die Daten aus den verschiedensten Fachdomänen, ob das jetzt eben die Architektur BIM-Daten im besten Falle sind oder 2D-Pläne. Wir kriegen aber auch die Sensordaten aus verschiedensten Sensoriken. Wir kriegen Daten von anderen Fachinstitutionen, auch von der Verwaltung. Und die sollen wir natürlich dann, wie Annette es gerade gesagt hat, sinnvoll aufbereiten, damit man sie auch nutzen kann. Man braucht diese Daten, um dann sinnvolle KI-Anwendungen oder natürlich auch andere Anwendungen darauf laufen zu lassen. Und deswegen haben wir schon vor 3,5 Jahren eben begonnen, diese Datenplattform zu entwickeln. Wir haben damals den Anspruch gehabt, sie Open Source zu entwickeln. Und weil sie sozusagen keine Systemvorlag, haben wir das sozusagen in den letzten Jahren selber mit unseren Dienstleistern auch ein bisschen mit der Unterstützung oder in Kooperation mit der Stadt Paderborn, aktuell auch in Zusammenarbeit mit Stadt Bonn, eben weiterentwickelt und haben jetzt eine sehr funktionsfähige, umfangreiche Dateninfrastruktur aufgebaut, die hier bei uns im Betrieb läuft und die aber auch, und das finden wir eben das Schöne, in verschiedenen anderen Städten jetzt auch nachgenutzt wird, wo sich so zwei verschiedene Projekte auch draus entwickelt haben. Die Urban Data Space Community und auch der Civitas Core, die dann auch wiederum in verschiedenen anderen Städten Anwendung finden. Und ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Ökosystem, sage ich mal, mitentwickelt, wo wir jetzt dann auf kommunaler Ebene dieses Thema Datenmanagement gut angehen können. Und was dann eben das Ziel ist, ist, dass man diese verschiedenen Daten integriert in so eine Plattform, um sie dann eben standardisiert auch wieder ausleiten zu können, auch nach einem Rechtesystem. Das ist ja auch die Herausforderung. Wer darf denn diese Daten eigentlich sehen? Wer darf sie bekommen? In welcher Art nutzen? Und das leisten wir eben über diese Integrationsplattform, die dann aber auch noch ist eben als ergänzende Komponenten sowas wie so Dashboards hat, mit der man dann auch die Daten visualisiert oder indem wir auch ein Geoportal haben, wo die Daten dann auch sichtbar zugreifbar werden für die Öffentlichkeit, aber insbesondere jetzt auch noch für die internen Kollegen, also einem geschützten Raum und wo wir dann natürlich auch den Blick Richtung urbane digitale Zwillinge werfen, was ja auch immer so ein Buzzword ist und aber auch ein richtiger Weg, würde ich sagen, um aus diesen Daten dann gute Visualisierung und Entscheidungsunterstützungssysteme zu entwickeln, mit denen dann wir und insbesondere aber auch die Fachkollegen dann eben arbeiten können, um ihre Prozesse auch zu optimieren, bessere Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Annette, du hast jetzt beim Thema Rechtezuweisung und wer darf welche Daten sehen, ganz heftig genickt.
Ja, weil, wie gesagt, die Daten sind die zentrale Voraussetzung für KI-Prozesse. Die Daten unterliegen ja unterschiedlichen Rechten im Sinne von Datenschutz, also personenbezogene Daten, gerade wenn man an Verwaltungen denkt, Sozialdaten, sind sehr sensible. Die möchte man ja nicht in einen öffentlichen Datenpool geben. Gleichzeitig ist zum Beispiel X-Planung Standard, das heißt, die Prozesse sollen digitalisiert vorliegen mit definierten Schnittstellen, am besten Open Source, sodass dort die Prozesse deutlich einfacher sind. Das heißt, wir haben in einer Kommune vollkommen unterschiedliche Voraussetzungen für die Weitergabe von Daten. Wir brauchen damit Regeln, also ganz klare Regeln. Wer hat Zugriff auf welche Daten? Wer darf sie wie verwenden? Wer darf sie wie verändern? Wer darf damit umgehen? Wer darf sie weiterreichen? Also alle Fragen von Datenschutz über Datenverfügbarkeit, über Modifizieren sind sehr anspruchsvoll. Also wir machen ein großes interdisziplinäres Projekt Aging Smart, Räume intelligent gestalten, in dem das passiert auch, was Stefan gerade gesagt hat. Wir arbeiten mit 7 Kommunen zusammen. Die Daten liegen in ganz unterschiedlicher Qualität vor. Die Kommunen selber haben auch unterschiedliche Rechte und Zugangsrechte formuliert, was sie selber sagen, was mit den Daten möglich ist oder nicht. Und es ist ausgesprochen anspruchsvoll, diese unterschiedlichen Daten, also von Bevölkerungsdaten über Luftbilder, über Baumkataster, über sonstige Daten, die in dann einem Tool ja zusammengeführt werden für letztendlich KI-Prozesse. Also bei uns ist ein Beispiel die Erkennung auch von Pflanzen, um im Sommer bei Hitze Gefahrenlagen auch zu erkennen, wenn zu viel Ozon ausgestoßen wird durch Pflanzen, die ja eigentlich über Schatten gut sind bei Hitze. Also auch da unterliegen KI-Prozesse. Dann muss man aber Bevölkerungsdaten mit Baudaten, Pflanzen, Sensordaten kombinieren. Und dann ist die Frage, unter welchen Bedingungen dürfen welche Daten zusammengeführt werden und kombiniert ausgewertet werden? Und dazu braucht es in jeder Kommune Standards, also mit den Mitarbeitenden auch Wissen, was sie tun, auch wie sie dann diese Daten nutzen können. Und wenn sie etwas, ich sag mal, eine Entscheidungsunterstützung erhalten, im Sinne von, ich sag mal, Wegeführung bei großer Hitze und bestimmten Bäumen, Pflanzen, was wäre eine gute Wegeführung? Wie man solche Daten auch interpretiert. Das heißt, die Mitarbeitenden in den Kommunen müssen eigentlich geschult werden. Und zwar permanent, weil KI ja auch wahnsinnig schnell sich entwickelt in den unterschiedlichsten Bereichen. Heißt, dass wir Weiterbildung brauchen in diesem Bereich. Und zwar vor allen Dingen in Ethik, in Recht, in Interpretation, Zugangsrechten. Also gar nicht so sehr technisch, sondern Einsetzen von KI in der Verwaltung, in der Organisation und damit auch neue Herausforderungen an die Organisation der Verwaltung, wenn KI zunehmend zum Einsatz kommt, was wahrscheinlich ist.
Gut, Annette, darf ich dich kurz unterbrechen? X-Standard sagt vielleicht den Planerinnen und Planern in der Schweiz und in Österreich nicht so viel. Kannst du das ganz kurz erläutern?
Ja, das heißt, dass die Dokumente, die für einen Bauantrag, für die Bauleitplanung in digitaler Form, also maschinenlesbar, vorliegen müssen mit bestimmten Schnittstellen, sodass sie automatisiert auch verarbeitet werden können, damit in den Kommunen die Planung und das Bauen deutlich schneller vonstatten gehen kann. Und das ist tatsächlich auch gesetzlich vorgeschrieben, das heißt, die X-Planung ist zu übernehmen in den Kommunen.
Vielleicht kann ich dann noch ganz kurz ergänzen. Das Spannende an diesem Thema X-Planung ist ja auch, dass man eben Ableitungen aus dem Planungswissen sozusagen besser treffen kann. Also wenn ich Bebauungspläne habe, die eben digitalisiert vorliegen, maschinenlesbar sind, dann kann ich eben auch, wenn ich noch ein 3D-Modell oder ein Wissen über die Bebauung habe, kann ich abfragen, wie groß die GFZ in bestimmten Bereichen ist, kann gucken, ob das mit den bestehenden Bebauungen eigentlich übereinstimmt, wo vielleicht noch Potenziale für Nachverdichtung vorliegen. Und was eben auch ganz spannend ist, was Annette auch angesprochen hat, ist eben, wenn man Bauanträge stellen kann. Wir arbeiten jetzt in einem Forschungsprojekt am digitalen BIM-basierten Bauantrag zusammen mit der Stadt Hamburg, wo eben dann genau diese digitalen Daten genutzt werden, ob sie mit BIM-Daten übereinander zu legen, dass man dann teilautomatisierte Abfragen machen kann, durchführen kann, um zu schauen, ob das, was der Architekturentwurf ist, ob der eigentlich sich dem Baurecht entspricht und ob es da Widersprüche gibt. Und genau dafür sind diese Daten eben langfristig Gold wert. Kollege Kai-Uwe Krause spricht immer vom digitalen Zwilling der geplanten Stadt.
Wenn ich jetzt das Thema Sprache und Vermittlung aufnehme, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Arbeitskreis der ARL war ja genau hier der Startpunkt zu sagen, wir müssen hier Wissen zusammenführen und Wissen transferieren. Annette, du warst als Leiterin schon vorm Arbeitskreis mit dabei. Wie habt ihr den initiiert? Was waren die Gründe?
Ich selbst habe zur Digitalisierung und Raumentwicklung gearbeitet. Und Digitalisierung ist natürlich die Voraussetzung. Künstliche Intelligenz wurde in Smart City-Projekten eingesetzt. Und dann ist die Frage natürlich, inwiefern bei einer Ausbreitung von KI, was irgendwie selbstverständlich auch in der Luft liegt, sich die Frage stellt, was bedeutet das für Raumentwicklung und zwar für Veränderung von Städten, Organisation von Städten, für Stadt-Land-Disparitäten, für vielleicht auch soziale Ungleichheiten in der Stadt, Einsatz von Arbeitskräften, von Stadtbildern, also wenn man an Plattformökonomie denkt. Und es war klar, dass ARL als Akademie für Raumentwicklung immer mit dem unter der Voraussetzung arbeitet, Wissenschaft und Praxis kombiniert arbeiten zu lassen. Und ich finde, dass das in diesem Arbeitskreis auch sehr gut gelungen ist. Zum Beispiel Stefan mit Tixel-Erfahrung, Martin Memmel vom Deutschen Forschungszentrum Künstliche Intelligenz, der gleichzeitig in der Stadt Kaiserslautern für Digitalisierung KI-Prozesse eingestellt war. Wir haben vom DIFU, also Deutsches Institut für Urbanistik, den Jens Libbe, DBSR, also Bundesinstitut für Städtebau, die Frau Schweizer. Und so haben wir aus den verschiedenen Disziplinen, also aus der Uni Dortmund noch den Herrn Otengrafen, der zu Governance und KI sehr viel gemacht hat, also Experten, Expertinnen gefunden, die zu dem Thema schon gearbeitet haben, haben uns mehrfach getroffen, uns ausgetauscht, untersucht, was können wir denn jetzt leisten auch, weil wir arbeiten ja alle ehrenamtlich, sind räumlich verteilt und hatten aber natürlich den Anspruch, zu diesem Thema KI und Raumentwicklung auch substanziell was sagen zu können. Haben uns auf bestimmte Felder beschränkt, also Governance-Fragen, weil Governance ist nicht so sehr direkte Raumentwicklung, aber Governance steuert ja die Raumentwicklung, also in den Verwaltungen. Plus Fragen wie Mobilität direkter zu analysieren, den Stand des Wissens aufzuschreiben und auch Best Practices, also gute Beispiele, sich anzugucken und zu sehen, so was vollzieht sich gerade schon in der Realität und was bedeutet das. Und als Ergebnis haben wir dann nicht nur eine wissenschaftliche Zeitschrift im Grunde dann als Sonderheft gestaltet, sondern wir haben auch ein Positionspapier verfasst, was für die Praxis gedacht ist. Nämlich zu sagen, wenn ihr jetzt KI in den Kommunen einführen wollt, dann denkt bitte daran, was das für die Organisation selbst bedeutet. Also der Einsatz von KI in den Kommunen selber stand dann im Vordergrund. Also haben wir Wissenschaft und Praxis wieder im Output bedient, also nicht nur zusammengearbeitet, sondern auch versucht, das im Grunde im Prozess und im Output selber zu berücksichtigen.
Stefan, du warst in dem Team mit dabei, das sich mit Mobilität näher beschäftigt hat. Was erwartet uns im Zusammenhang von KI und Stadtentwicklung aus Sicht der Mobilität?
Naja, also was klar geworden ist, ist, dass KI doch zunehmend eben Einzug hält in verschiedene Mobilitätssysteme. Das wird eben auch schleichend, manchmal ja gar nicht so bewusst erfolgt das, ob es jetzt eben dann bei der Auswertung von Angeboten ist oder Analyse von Angeboten, wenn es jetzt um Ride-Pooling-Systeme geht, wenn es darum geht, natürlich beim autonomen Fahren oder teilautonomen Fahren, wenn da geguckt wird, wie sozusagen die Verkehrssituation ist und da die KI eben zum Einsatz kommt, um die Daten eben auch schnell zu prozessieren. Das ist eben, was man bemerkt. Das ist so eine Entwicklung, die es gibt. Wir haben uns in dem Projekt auch dann drei Beispiele vertiefend angeguckt, wo wir dann reingeschaut haben, wo wird da KI genutzt, wie wird es genutzt? Und was auch da sich dann zeigt, ist, dass es natürlich jetzt nicht so eine KI gibt oder ein System, das alles steuert und lenkt, sondern dass es eben auch ganz unterschiedliche Akteure, Player sind, wo man dann ja auch wieder bei diesem Governance-Thema ist. Und da dann auch sich zeigt, es gibt ganz unterschiedliche Interessen. Es gibt dann teilweise die Akteure, die das Ganze steuern, koordinieren. Dann gibt es die Akteure, die sozusagen im technischen Maschinenraum sitzen und an den KI-Systemen bauen. Das ist, glaube ich, so erstmal die Feststellung, die wir da machen können. Jetzt gab es die Überlegung, inwieweit sozusagen so KI-Systeme auch dann eingreifen in den Verkehr. Da würde ich jetzt sagen, das ist eben noch nicht so, dass wir da jetzt irgendwie tausende Blackboxes haben, wo wir nicht reingucken und KI jetzt irgendwie anfängt, da alles zu übernehmen, sondern es gibt viele vielleicht Grayboxes, wo man nicht ganz genau weiß, wie das funktioniert, aber unterschiedlichste Akteure steuern unterschiedlichste Systeme und da würde ich jetzt nicht von ausgehen, dass das quasi ein zu schnelles Übernehmen von KI irgendwie auf das Mobilitätssystem kommt, vielleicht wenn man von dieser Angst ausgeht. Aber de facto ist es so, KI wird genutzt, KI hilft, KI kann Entscheidungen etwas verbessern, kann Entscheidungen beschleunigen und sie schafft eben auch neue Angebote, die vorher ohne diese große, schnelle Datenauswertung einfach nicht effizient betreibbar waren. Das ist, was wir eben sagen können.
Darf ich kurz einhaken, weil ich finde, dass das eine große Chance ist auch für die Stadt-Land-Verbindung und auch für die Verkehrssituation im ländlichen Raum. Also wenn man sagt, wir haben tatsächlich eine Flotte von kleinen Bussen, die on demand, also dann nach Nachfrage, wenn die Situation eintritt, dass man Bus fahren möchte, tatsächlich auch einen ordern kann und dann punktmäßig an bestimmte, ich sag mal, Wohnort, sehr wohnortnahe Haltestellen einen kleinen Bus ordern kann und dorthin gebracht wird, wo man hin möchte. Also Mobility on Demand, was in einzelnen Kommunen schon läuft und ich finde ausgesprochen erfolgreich läuft, dass man sagt, ich möchte 10:30 im Stadtdorf sein und man bestellt so eine sogenannte Flexline und die bringt mich 10:30 dorthin. Ohne Taktung, ohne großen Bus, aber trotzdem im öffentlichen Nahverkehr und zwar nicht als Taxi, sondern in die Preise des öffentlichen Nahverkehrs eingebunden, nutzbar mit dem Deutschlandticket zum Beispiel und damit man tatsächlich auch eine individualisierte Verkehrschance hat im ländlichen Raum oder zumindest stadtnahen ländlichen Raum. Also als jetzt erster Startschuss. Aber ich glaube, das wird die Mobilität ganz deutlich verändern und so eine Mischung bringen zwischen ÖV und Individualverkehr. Und das ist, glaube ich, wirklich eine großartige Entwicklung und dazu benötigt man KI.
Danke für diese Ergänzung. Ich glaube, auf das Thema Raumwirkung von KI müssen wir nachher auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen. Aber Annette, vielleicht mal zum Thema Governance. Du ja warst ja in dem Autorenteam mit drin und du hast es eben schon gesagt, dass Governance nicht direkt raumwirksam ist, sondern die Organisation unter den Raumwirkungen entsteht. Was sind denn Themen, die ihr in eurem Paper ansprecht und vorher untersucht habt?
Also es geht um Verwaltungsprozesse, die ja in Deutschland sehr stark segmentiert sind, also eingeteilt in verschiedene Abteilungen, Dezernate und das erschwert sehr stark den Einsatz von KI, wenn es darum geht, auch übergreifend Dinge zu organisieren. Und in den Verwaltungsstrukturen, um KI einzusetzen, ist es halt notwendig, sich zu überlegen, wie können wir das überhaupt tun und gewährleisten. Das heißt, wir brauchen eine Führungsstruktur, die sagt, okay, ich möchte tatsächlich datenbasiert entscheiden. Ich möchte die Abläufe optimieren. Stefan hat es schon gesagt. Wir möchten den Arbeitskräfteeinsatz deutlich optimieren, was so notwendig wird, weil ja die Babyboomer in Pension und Rente gehen. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Lücke in der öffentlichen Verwaltung an Arbeitskräften. Bis 2030 ist die Hälfte der Babyboomer in Pension und Rente. Das heißt, wir haben einen großen Arbeitskräftebedarf, wir haben viele Routineaufgaben, die können automatisiert erfolgen, also von der Poststelle über die Rechnungslegung, über Zusammenführen von Anträgen, also auch Antragsbearbeitung, über Dinge wie Abwägungsprozesse, wenn es um bauliche Fragen geht, also die Unmenge an Daten tatsächlich zu strukturieren, auswertbar zu machen, besser handhabbar zu machen, vorzubereiten und damit das Personal, was noch vorhanden ist, tatsächlich zu entlasten, um dann tatsächlich auch die Entscheidung treffen zu können. Also ob das über Wohngeld ist oder einen Bauantrag, geht es darum, die vorliegenden Informationen tatsächlich überhaupt erstmal in digitale Prozesse zu bringen. Und was wird dazu benötigt? Also, dass man wirklich eine Führung sagt, ja, tatsächlich, wir müssen die Verwaltung digitalisieren. Anders funktioniert das nicht mehr. Wir brauchen das, was wir eben gesagt haben, eine Datengovernance. Wir brauchen die Frage des Personaleinsatzes. Wir brauchen auch Fragen der Umstrukturierung vielleicht, dass wir sagen, wir brauchen digitale Abteilungen mit 2-3 Personen und wir müssen dazu vielleicht Stellen poolen, die auch einen ordentlichen Tarif bekommen, weil sonst sind sie nämlich nicht vorhanden in den Verwaltungen. Und damit sind die Verwaltungen von den allgemeinen gesellschaftlichen Geschehen abgekoppelt. Das möchte niemand. Weil dann die Gefahr besteht, dass irgendwelche Unternehmen kommen und sagen, wir haben für euch die optimierte Lösung, dann werden die eingekauft und dann kann man nicht mehr gestalten. Man hat vielleicht Login-Situationen und muss die eigenen Daten kaufen, etc. Also das heißt, es wird ganz notwendig werden, dass die Verwaltungen trotz der Dauerlast, die sie haben, sich zukunftsfähig organisieren. Und dazu gehört eben Daten, Organisation, Führung, Personaleinsatz, Know-how. Also wie kommen die auch, das Fachpersonal, wie kommt das zu Know-how? Wie schaffe ich eine dauerhafte Strategie, weil die Haushalte sind ja an Jahre oder Doppelhaushalte gebunden. Einsatz von KI erfordert aber Finanzmittel, die auf Dauer gesichert sein müssen. Man braucht ja Server zum Beispiel. Das heißt, man muss Dinge anschaffen. Man muss sich fragen, welche, wie, wo stehen die? Server sind jetzt mit KI gesteuert, wassergekühlt, also flüssigkeitsgekühlt. Wo stehen die? Was bedeutet das wieder in Richtung Nachhaltigkeit? Also das heißt, da sind sehr viele Folgeprozesse mit verbunden und die Verwaltungen müssen sich auf dieses Thema einlassen. Und es geht nicht, das als technische Frage zu verstehen. Das reicht nicht aus, sondern es ist eine soziotechnische, organisationssoziologische, gekoppelte Aufgabe, eine Langfristaufgabe. Und ich glaube, dass viele Kommunen an der Schwelle stehen oder punktuell KI einsetzen, leuchtturmmäßig, alles gut. Aber diese Organisationshürde, die muss noch genommen werden.
Also das kann ich bestätigen. Ich bin ja in dem Team Entwicklungsstufen, wo wir uns genau diese Hürden oder diesen Schritt von einer KI-Anwendung, von einzelnen KI-Anwendungen zu einer digitalisierten Raumentwicklung angeschaut haben und eben genau dieses mal ein Fünf-Stufen-Modell entwickelt haben, zu sagen, es geht nicht nur darum, die Technik auf den neuesten Stand zu bringen, nicht nur darum, die Daten zu organisieren und siloübergreifend nutzbar zu machen und nicht nur darum, die Menschen mitzunehmen, von Ängsten abbauen bis Schulen und sich organisational so aufzustellen, dass man die entsprechenden Regelwerke hat, aber auch die Fähigkeit, innerhalb der Organisation zu entscheiden, was will man an Daten, an Technik, an Weiterbildung, dass die Organisation fit ist. Und wir haben in unserem Beitrag gesagt, dass man diese Entwicklungsstufen, es geht nicht darum, alle auf Stufe 5 zu bringen, aber einen großen Unterschied zwischen den Stufen, dass man technisch auf der höchsten Stufe ist, aber wenn es um das Thema Menschen mitnehmen und Organisationen oder einen Rahmen nur auf einer Basic-Stufe ist, dass das nicht funktionieren kann. Und die Ergebnisse dieses Arbeitskreises werden, du hast es schon angetönt, in einer Sonderveröffentlichung von der Planungszeitschrift DISP zusammengefasst. Und da können wir jetzt auch noch gleich ein bisschen Werbung machen. Am 5. Juni in Berlin gibt es eine Vernissage zu der Heftveröffentlichung. Stefan, es ist bei euch in Tegel und könnt ihr beiden was zu dem Programm sagen, wenn die Hörerinnen und Hörer vielleicht die aus der Nähe von Berlin sagen, jawohl, 5. Juni passt gerade. Was ist das für eine Veranstaltung?
Ja, das ist eine Nachmittagsveranstaltung, geht über 3 Stunden und wir haben Kollegen, Kolleginnen aus der Praxis eingeladen, die KI in der Anwendung haben. Es ist eine Vertreterin einer Smart City Stadt letztendlich, nämlich Gelsenkirchen, die verschiedene KI-Anwendungen haben. Schwerpunkt soll Mobilität sein. Wir haben 2 Kollegen eingeladen, die Firmen gegründet haben, die KI entwickeln und in Kommunen einsetzen. Und das an verschiedenen Stellen, sodass wir immer im Grunde jetzt für die Veranstaltung vorgesehen haben, Pärchen zu bilden, nämlich sich um Governance zu gucken, Entwicklungsstufen, Mobilität. Jeweils ein externer Vortrag, ein Vortrag von uns, um dann tatsächlich auch in die Diskussion zu kommen, Wissenschaft, Praxis, was tut sich konkret vor Ort und wie sind die Prozesse wissenschaftlich einzuordnen, was bedeutet das auch in gesellschaftlicher Hinsicht, sodass wir hoffentlich auch da wieder so einen Transfer leisten können, also von dem Arbeitskreis aus weiter in die Gesellschaft hineinzuwirken mit unseren Erkenntnissen.
Und wir von Tegel als Veranstaltungsort erhoffen uns natürlich, das dann auch wieder bei uns transferieren zu können. Also zum einen über die Netzwerke, die es gibt, aber eben auch das Wissen dann bei uns wieder in die Praxis zu bringen. Das eine war ja jetzt, wie ich gesagt hatte, eben die KI-Strategie, die wir uns geben, um eben darauf vorbereitet zu sein, die Schritte zu gehen, aber dann eben auch in praktischen Projekten, technisch gestützten, in wirklichen Anwendungsbeispielen, Use Cases, dieses Thema noch weiter aufzunehmen, hier zu erproben und mit den Kolleginnen, wir haben ja auch schon ein breites Netzwerk, dann auch eben weiter zu testen und vielleicht dann auch in die wirkliche Betrieb zu bringen, weil das ist eben, finde ich, auch immer eine große Challenge, die man aus der Praxis hat, ist eben diese erst Projekte, Anwendungen testweise dann wirklich betriebsfähig zu haben, dass sie hier auch wirklich helfen, kontinuierlich laufen und dann wirklich auch die Prozesse, die wir im Hause haben, dann auch verbessern. Und das ist ein weiter Weg und da hoffen wir, dass das, diese Veranstaltung dann wirklich dazu beiträgt, hier nochmal Schwung reinzubringen.
Und es wird ergänzend dazu noch vor der Sommerpause in Wien und in Zürich ähnliche Veranstaltungen geben, um den Transfer eben auch in Österreich und in der Schweiz damit anzuregen. So, jetzt aber genug vom Werbeblock.
Ich meine, das Interessante ist ja, um nochmal, das ist ein interdisziplinärer Arbeitskreis, ein transdisziplinärer, weil wir ja Wissenschaft, Praxis kombinieren und ein internationaler auch noch. Also das ist schon in dieser Zusammenführung auch der Personen und auch damit der unterschiedlichen Kulturen, die es ja auch nochmal gibt. Also in Österreich, Beispiel Wien, haben wir ja einen KI-Einsatz, der sehr partizipativ ist, sehr weit gediehen, in der Schweiz vielleicht andere Rahmenbedingungen. Also dass man auch nochmal sieht, wie viele Komponenten zusammenkommen, wenn es um den Einsatz von KI geht. Nämlich auch immer noch der kulturelle Hintergrund, der mit zu berücksichtigen ist.
Und ein Thema, was wir aus verschiedenen Perspektiven in dem Arbeitskreis, aber auch sonst in Wissenschaft und Praxis, eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist die Frage von, wie raumwirksam ist denn KI? Und wenn man in die Literatur schaut, dann wird sehr dürftig. Wir haben im Arbeitskreis so wie drei Blickwinkel ja immer wieder diskutiert, dass bei Raumwirksamkeit natürlich das, was eben auch schon angesprochen wurde, das sind die direkten Infrastrukturen, das sind, wo stehen die Server, wie ist die Energieversorgung der Server, wie ist die Kühlung, stehen sie quasi standalone oder sind sie in Siedlungsstrukturen eingebettet, dann das Indirekte, was auch schon Teil des Gesprächs war, na, wie handeln andere Akteure, Plattformen, Ökonomie beispielsweise ist eben gefallen. Wie wird der Raum organisiert, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz? Und das Dritte, was wir dann auch schon angetönt haben, ist so, sag ich mal, das Handwerkliche. Wie machen wir Planung? Wie kommen wir schneller zu Daten? Wie kommen wir zu Daten, die man besser austauschen kann, um zu Planungsergebnissen zu kommen, die näher an den Bedürfnissen der Menschen ist? Würdet ihr diese drei Blickwinkel aus eurer Sicht, aus der wissenschaftlichen, aus der praxislichen Sicht, würdet ihr das unterstützen oder habt ihr da Beispiele, um das zu ergänzen?
Also ich finde die Einteilung erstmal in Ordnung. Ich glaube, dass man so die Folgen noch nicht so ganz abschätzen kann. Also wenn man an Plattformökonomie denkt, alle nutzen immer Plattformen. Der ganze Tourismus funktioniert nur noch plattformbasiert. Das ist aber vielen gar nicht bewusst. Also von Booking über TripAdvisor, über Hotelbuchung, über Sortieren, alles wird digital plus KI organisiert. Das heißt, die Tourismusbranche ist ganz umstrukturiert nach den im Grunde KI-Prinzipien. Also in welches Restaurant gehen wir, wird durch TripAdvisor gestützt. Wenn wir an Lieferdienste denken in der Stadt, verändert das Stadtbild. Also wir haben diese sogenannten dunklen Läden mittlerweile, die nämlich Schaufenster abgehangen haben, weil dort die Lieferdienste ihre Lagerräume haben, damit sie mit den Lastenrädern schnell in der Stadt ihre Dinge verteilen können. Das waren vorher Schaufenster, jetzt sind sie aber abgehangen. Das heißt, das Stadtbild wird nicht hübscher dadurch. Wir haben im Stadtbild sehr viel mehr Lastenräder, Verteilstationen etc. Wir haben einen anderen Einsatz von Arbeitskräften. Also das heißt, weniger sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Stadt. Sehr viel mehr auch Abhängigkeiten geschaffen durch Bewertungssysteme. Das heißt, die soziale Absicherung der Menschen unterliegt ganz anderen Bedingungen. Was auch natürlich eine Raumwirksamkeit hat letztendlich, wenn man sich fragt, wo wohnen die Menschen, was können die sich leisten. Die ganze Frage, dann ist man wieder bei zum Beispiel Wohnvermittlung, Airbnb etc. Das heißt, die Organisation eines städtischen Lebens ist durch KI jetzt schon ganz maßgeblich geformt, geprägt, ohne dass wir das so richtig im Blick haben. Und es verändern sich damit gesellschaftliche Strukturen, Raumzeitmuster. Also wann passiert eigentlich was, wo wird was organisiert, in welchen Zusammenhängen. Also das heißt, ganz grundsätzliche Fragen des Zusammenlebens sind berührt, ohne dass man jetzt das kleinteilig sagt, Raumwirksamkeit der KI dieses einen Prozesses. Aber über die Kombination sehr, sehr vieler Einsatzgebiete verändern sich die Raumnutzungen, die Raumproduktion, das Aussehen, die Ästhetik etc. Also das heißt, die gesellschaftlichen Prozesse sind ganz grundsätzlicher Art durch KI mitbestimmt. Damit haben wir noch nicht jetzt Partizipation und Mitwirkung angesprochen, sondern nur das Alltagsleben, was sich deutlich verändert. Also das spielt eine ganz große Rolle und dann die Frage mit Handwerk spielt natürlich auch eine große Rolle. Also weil ich bin hier ja angestellt an der RPTU und dann die Frage ist, wie bilden wir denn die Raumplanerinnen aus, die jetzt demnächst ihr Handwerk in den Kommunen, in den Büros verrichten? die müssen alles georeferenziert natürlich heute schon erledigen können. Das heißt, die müssen die großen Computerprogramme bedienen können. Die lernen jetzt schon den Einsatz von KI. Die müssen sich anders organisieren, auch von den Büros aus. Also das heißt, lokales Zusammenwirken in einem Büro wird ja zunehmend überflüssig über die Vernetzung von Personen weltweit, den Austausch von Daten über standardisierte Verfahren, Austausch von Daten internationaler Art, Entwurfsunterstützung, also das heißt, was Stefan eben schon angesprochen hat, also wenn man bestimmte Rahmenbedingungen kennt, die juristischen Hintergründe, die ganzen technischen Voraussetzungen, können Assistenzsysteme die ersten Entwürfe anfertigen. Dann können die Planer, Planerinnen, ebenso wie Architekten, Architektinnen, optimieren, gestalten, aber das heißt, der ganze Vorlauf ist vielleicht schon eingespurt. Also das heißt, der Beruf der Raumplanenden wird sich deutlich mit dem Einsatz von KI auch verändern, was auch wiederum ein Bewusstsein erfordert über Daten, Datenbias, unzureichenden Daten, Gefährdungspotenzial auch, was mit dem Einsatz von KI einhergeht. Also das heißt, auch dort bei der Ausbildung brauchen wir eine stärkere Bewusstseinsschulung letztendlich, welche Grundlagen dieser Einsatz von KI auch mit sich bringt. Und was es bedeutet, wenn man Bias-Daten hat, also die nicht repräsentativ sind, bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließen, bestimmte Folgen für bestimmte Bevölkerungsgruppen haben und vielleicht auch veraltet sind, nicht vollständig erhoben werden etc. Also das heißt, die Qualität dieser Daten ist auch für die Ausbildung der Raumplanenden wiederum von großer Bedeutung. Also bevor wir sehr viel, sehr schnell zusammenführen und ganz begeistert sind, was wir jetzt Tolles machen können, muss man sich immer bewusst sein, dass wir erst prüfen müssen, auf welcher Basis wir denn dann planen.
Also das kann ich bestätigen. Das sind genau die Überlegungen, die wir uns hier in Rapperswil auch machen. Und Datenkompetenz beispielsweise ist eins der Themen, die wir jetzt mit unseren Studierenden besprechen. Das Raumplan ist schon immer mit Daten umgegangen, aber das waren dann halt in der Regel Daten von statistischen Landes- oder Bundesämtern, also qualitätsgeprüft. Man hat diesen Teil wie ausgelagert. Aber wenn wir jetzt mehr Daten haben, eher Nutzer- und nutzungsbezogene Daten, was ja gut ist für die Planung, aber dann müssen wir genau diese Kompetenz selber haben und verstehen, was steht dahinter. Und letztendlich bauen wir auf Sand oder bauen wir auf Fels. Und das müssen wir verstehen, bevor wir in diese Prozesse reingehen. Und da bin ich absolut bei dir. Das müssen wir dann auch letztendlich den Studierenden vermitteln.
Ich glaube auch, also vielleicht als Ergänzung, aber ich denke auch, dass wirklich so ein reflektierter Umgang damit ganz notwendig ist. Ich weiß immer nicht, ob sich die Planungstätigkeiten so ganz gravierend ändern. Was sich aber wirklich massiv ändert, sind eben die Tools, mit denen Planer arbeiten werden. Also was nutzen sie, wie mit welchen Tools arbeiten sie und wo setzt man als Planer in bestimmten Prozessen jetzt plötzlich an? Manchmal hat man dann vielleicht schon Entwürfe und muss eher diese Entwürfe, die durch eine Maschine vorgeschlagen wurden, dann modifizieren, diese moderieren und da die verschiedenen Stakeholder mit reinbringen. Der Entwurf vielleicht verändert sich, aber und eben auch das Handling, wie man mit diesen Tools arbeiten. Deswegen glaube ich, ist es wirklich essentiell zu wissen, wie so diese technischen Systeme funktionieren und da so einen reflektierten Umgang mit zu haben, auch was Annette sagte, Bias Data und auch was sind so diese Entscheidungssysteme, die im Hintergrund laufen. Also wer entscheidet eigentlich was? Ist es jetzt der Mensch? Sind es bestimmte Institutionen oder sind es vielleicht tatsächlich schon irgendwie technische Systeme, die da Dinge vorentschieden oder vorgefertigt haben? Und ich glaube, damit sollte man dann umgehen. Und dieses Wissen zu haben, ist hilfreich, wenn man als Planer in die Zukunft schaut.
Ich bin ja Soziologin, aber soweit ich das weiß, ist es herausfordernder, wenn man alle Pläne digital vorliegen hat und das auf den verschiedensten Ebenen, das heißt sehr detailliert, vielleicht sogar auf Einzelobjekte ausgerichtet mit allen Informationen, also Baualter, hinterlegte Zahlen, dann auf nächster Ebene die Bevölkerungsdaten mit aufgenommen, mit Belastungen von, ich sag mal, Luft, Lärm, Wohnlagen, Klassen etc. Das heißt, auf den unterschiedlichsten Ebenen einer Kommune ist es gefordert, sehr viele detaillierte Daten vorzuhalten und man kann immer reinzoomen. Und ich denke, das ist eine neue Anforderung auch für die Planung, nämlich zu wissen, aha, jetzt ist von mir die Information auch noch gefordert, die muss ich gut aufbereitet hinterlegen, weil eben die Menschen genau gucken, was an diesem spezifischen Ort passiert. Also das ist zumindest das, was ich mitgenommen habe, was neu ist, dass das nicht nur bis zu den Regionalplänen oder großen Leitbildern der Raumentwicklung hingeht, sondern wirklich runtergezoomt wird bis auf die kleinsten Einheiten.
Ja, genau, diese Maßstabslosigkeit, die ich über einen Mausklick habe, aber überhaupt nicht verstehe, auf welcher Detaillierungsstufen wurden die Daten erhoben, auf welcher Stufe wird was entschieden, weil ich das mit einem Mausklick einfach diese Maßstäbe verändern kann. Und wir alle haben noch Pläne per Hand gezeichnet. Und wenn sie nicht gut waren, kam die Rasierklinge. Und uns waren die Maßstäbe von den Plänen sehr bewusst. Und das ist den jungen Leuten nicht mehr bewusst. Das kann man denen nicht vorwerfen, jetzt wieder Pläne per Hand zu malen. Aber es ist auch eine andere Art der Vermittlung von Raumvorstellungen, die wir, obwohl wir völlig anders sozialisiert sind, den jungen Menschen beibringen müssen. Das ist nichts Neues mit KI. Das hatten wir mit 3D auch schon so. Für uns war alles 3D technisch on the top. Jetzt ist selbstverständlich, dass schon die Bauaufnahme in 3D ist, weil die Realität ist in 3D. Aber wir müssen anders damit umgehen, ein Raumverständnis und auch eine Verantwortlichkeit hin zu politischen Verantwortung letztendlich herzustellen. So, jetzt haben wir einen breiten Strauß ausgelegt, wie KI auf den Raum wirkt, wie KI auf die Art, wie wir Planung machen, sich auswirkt und auch auf noch Veranstaltungen hingewiesen, dass wenn man mehr lesen will oder mit denjenigen, die sich damit befasst haben, in Diskussionen kommen will. Vielleicht am Ende noch eine kurze Schlussrunde. KI und Raumplanung, wie blickt ihr in die Zukunft? Was sind die größten Themen, denen wir uns stellen müssen? Und was sind vielleicht auch eure größten Hoffnungen oder Befürchtungen?
Also ich denke, die Organisationen in den Verwaltungen, das ist die größte Herausforderung. Und damit ist ja der Einsatz in der Raumplanung selbst dann auch gemeint. Und Fragen wirklich der Regulierung, also auch wenn es um Raumwirksamkeit geht, gute ethische Rahmenbedingungen zu haben, die eigentlich den Leitlinien wiederum entsprechen, nämlich nachhaltig, gemeinwohlorientiert, an den Prinzipien guter Planung für gesunde, nachhaltige Städte plus ländliche Räume, das ist ja ein Feld, was ziemlich ausgeblendet ist, zu schaffen und damit eben nicht den großen Unternehmen das Feld zu überlassen.
Ich von meiner Seite gucke recht hoffnungsvoll in die Zukunft. Ich kann mir schon vorstellen, dass KI positive Entwicklungen für die Planung, auch für die Städte und eben auch für Kommunen mit sich bringt. Was ich als Herausforderung sehe, ist, dass wir nicht KI oder zu sehr auf KI schauen, sondern ich glaube, es gibt halt, wie vorher auch gesagt wurde, ne, viel ist Basisgrundarbeit, die eigentlich im Vorfeld gemacht werden muss. Ob es jetzt die Datenaufbereitung ist, Datenmanagement oder überhaupt das reflektierte Wissen um die Prozesse dahinter, die auch vielleicht die politischen Gesellschaftssichten folgen. Und da muss man auch seinen Blick hinrichten und auch Energie reinstecken und nicht sozusagen nur auf die High-End-KI-Systeme schauen und die tollen Anwendungen, die man damit macht. Und ich glaube, wenn wir das ausgewogen hinbekommen und wenn man die KI da einsetzt, wo sie wirklich Nutzen hat, also das auch kritisch nochmal reflektiert, dann kann sie uns allen auch gut helfen. Und das hoffe ich, dass wir das eben durch solche Arbeitskreise und viel Diskussion auch hinbekommen, dass da das Bewusstsein für geschärft wird.
Ja, Annette, Stefan, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank.
Und am Ende vielleicht noch eine Danksagung an die Mitgliederinnen und Mitglieder des Arbeitskreises, die jetzt gerne noch genannt sein sollen. Es ist einmal Klaus Beckmann, ARL, AKTech und KJB Kommunalforschung, Emilia Bruck von der TU Wien, Martina Hülz von der ARL, Florian Koch von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, Jens Libbe vom Deutschen Institut für Urbanistik, dem DIFU, Martin Memmel, Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, DFKI, Frank Otengrafen von der TU Dortmund, Eva Schweitzer vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, BBSR und last but not least Eva Reinicke von der Stadt Aalen. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei, raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir, ich freue mich über deinen Input.